ich finde, beim Thema Vorsätze kriege ich immer gleich schon so ein bisschen Beklemmungen. Für mich hatte das lange so geklungen wie so eine Aufgabe, die irgendwie zu erledigen ist und auch emotional mir so ein bisschen Druck gemacht hat, weil das ist irgendwie wichtig und alle anderen machen das. Aber ich habe mir nie so richtig die Frage gestellt, naja, tut mir das eigentlich wirklich gut, wenn ich jetzt über neue Vorsätze oder neue Gewohnheiten grüble, und fühle ich mich dadurch denn wirklich besser oder gewinne ich dadurch wirklich etwas in meinem Alltag? Herzlich willkommen in der ersten Folge 2026 im Gesund-Arbeiten-Podcast. Mein Name ist Dr. Eva Elisa Schneider. Ich bin Host in diesem Podcast und ich spreche hier über mentale Gesundheit im Job und im Alltag. Und diese Folge, das heutige Thema, könnte, glaube ich, kaum besser passen als zum jetzigen Zeitpunkt. Nämlich wird es heute um Gewohnheiten gehen. Ich werde euch am Anfang ein wenig zu den psychologischen Hintergründen erzählen, wofür Gewohnheiten überhaupt gut sind und was die machen mit uns. Dann natürlich wird es darum gehen, wie wir Gewohnheiten erhalten können. Vor allen Dingen eben auch dann, wenn es stressig wird, weil genau da hapert es ja dann meistens. Und natürlich auch gucken, okay, wie können wir denn vielleicht auch Gewohnheiten wieder aufnehmen oder verändern, wenn wir das mal wieder schleifen lassen. Das ist ja ein häufiges Problem. Und ich habe euch außerdem 3 Mental Health Gewohnheiten fürs neue Jahr mitgebracht, aus denen ihr später vielleicht eine für euch wählen könnt, damit ihr sie in euren Alltag mitnehmen könnt. Im Ask Me Anything wird es heute um die Frage gehen, wie man sich besser abgrenzen kann, speziell zwischen Berufsleben und dem Privatleben. Und in der Wundertüte, sehr passend zum heutigen Thema, werde ich euch heute eine App vorstellen, die mir seit über 3 Jahren hilft, Gewohnheiten einerseits zu etablieren, aber vor allen Dingen dran zu bleiben und die wirklich meinen Alltag richtig stark und positiv verändert hat. Bevor es losgeht, noch ein Aufruf, und zwar werde ich bald eine Folge zum Umgang mit schwierigen Chefs und schwierigen Situationen mit Vorgesetzten machen. Und ihr könnt mir sehr gerne eure Anliegen zu diesem Thema schicken. Also wenn ihr eine bestimmte Frage habt oder sagt, Mensch, da kaue ich immer wieder dran rum oder das ist einfach eine Situation, da fühle ich mich jedes Mal unwohl, dann schreibt mir das gerne. Und zwar findet ihr einen Link in den Shownotes und da könnt ihr einfach anonym eure Frage hinterlassen für diese Folge. Dann lass uns mal loslegen. Diese Podcast-Folge, die erscheint am 13. Januar 2026 und am 16. Januar, also gerade mal ein paar Tage später, vielleicht hörst du diese Folge ja genau an diesem Tag, ist der sogenannte Quitters Day, also Quit von ja, aufhören, beenden und Day von Tag, Englisch, der Tag des Beendens. dieser Begriff, der wurde ursprünglich durch Auswertungen von der Fitnessplattform Strava bekannt, weil die gezeigt hat, so auf Basis von ganz wirklich Abertausenden von Nutzeraktivitäten, dass viele Menschen, die Neujahrsvorsätze im Bereich Bewegung haben, ungefähr in der 2. Januarwoche scheitern. Ne? Also am Anfang natürlich des Januars gibt es immer so einen ganz großen, eine große Lawine, wo die Menschen irgendwie wieder anfangen, irgendwelche bestimmten sportlichen Aktivitäten zu machen. Und dann ungefähr Mitte Januar nimmt das eben sehr systematisch wieder ab. Und dieses Datum, der 16. Januar, das ist jetzt kein offiziell festgelegter oder weltweit jetzt einheitlicher Tag, aber es ist ja eine populäre Faustregel dafür, dass so Mitte Januar rum die Menschen ihre Vorsätze eben oft wieder aufgeben. Und normalerweise fällt das jetzt laut so populär Medien immer so oft den ungefähr 2. Freitag im Monat. Jetzt weiß ich, der 16. Januar ist dieses Jahr streng genommen der 3. Freitag im Monat, aber es geht einfach darum, dass es ungefähr Mitte Januar ist. So, und ich finde, beim Thema Vorsätze kriege ich immer gleich schon so ein bisschen Beklemmungen. Für mich hatte das lange so geklungen wie so eine Aufgabe, die irgendwie zu erledigen ist und auch emotional mir so ein bisschen Druck gemacht hat, weil das ist irgendwie wichtig und alle anderen machen das. Aber ich habe mir nie so richtig die Frage gestellt, naja, tut mir das eigentlich wirklich gut, wenn ich jetzt über neue Vorsätze oder neue Gewohnheiten grüble, und fühle ich mich dadurch denn wirklich besser oder gewinne ich dadurch wirklich etwas in meinem Alltag? Und deswegen finde ich es ganz wichtig für diese Folge, dass ihr euch mal überlegt, hey, wenn ihr euch jetzt vielleicht Vorsätze oder gemacht habt oder wenn ihr neue Gewohnheiten entwickeln möchtet, dass ihr aufpasst, dass ihr nicht nur euch Gewohnheiten sucht, die irgendwie nett aussehen oder die dich irgendwie vielleicht produktiver machen, sondern ja, abseits von diesen Produktivitätsgewohnheiten alles noch besser, noch schneller, noch effizienter machen, auch Gewohnheiten mehr etabliert, die auf eure Selbstliebe, auf eure Selbstakzeptanz, auf eure Selbstfürsorge einzahlen. Dieses Framing, das ist mir hier heute sehr wichtig. Und ich werde auch über die Folge hinweg immer wieder Beispiele nennen, bei denen mir dieser Hintergedanke wichtig ist, dass es darum gehen soll, dass es euch gut tut und dass ihr Lust darauf habt und dass es euch einen emotionalen Mehrwert gibt und eben keinen Druck erzeugt. Was zu Beginn finde ich sehr hilfreich ist, sich nochmal zu überlegen, wofür sind denn Gewohnheiten eigentlich gut? Außer, dass sie sich toll anhören und auf Social Media gut aussehen. Ich mache jeden Tag Sport, ich meditiere jeden Tag, ich journale jeden Tag und so weiter. Okay, mega, Daumen hoch. Aber wofür machen wir das Ganze eigentlich? Was nicht mit dem Außen zu tun hat, sondern warum ist das für uns und unsere Psyche eigentlich gut? Und da gibt es mehrere Gründe für. Erstens, du schützt dich ganz, ganz stark dadurch vor Entscheidungsmüdigkeit. Wir Menschen treffen pro Tag ja hunderte, manchmal tausende von Entscheidungen und unser Gehirn hat ja nur ein begrenztes Kontingent an Willenskraft und Entscheidungskraft. Und wenn man irgendwann Routinen und Gewohnheiten etabliert hat, dass man gar nicht mehr darüber nachdenken muss, dann sparst du deine Energie für wirklich wichtige Entscheidungen oder für plötzliche Ereignisse, wo du vielleicht schnell handeln musst. Also Routinen und Gewohnheiten zu haben, ist sozusagen wie ein Outsourcing von Disziplin an das Unterbewusstsein. Es wird einfach outgesourced, weil es einfach total klar ist und du musst da gar nicht mehr dran denken. Bestes Beispiel, Zähneputzen. Denkst du auch nicht mehr drüber nach. Du entscheidest nicht jeden Tag, mache ich das jetzt oder mache ich das jetzt nicht, sondern es ist einfach klar. Und dadurch, zweitens, senkst du auch dein Stresslevel, weil bestimmte Abläufe vorhersehbarer werden. Stress entsteht ja sehr oft durch das Gefühl von Kontrollverlust und in einer ja sehr vollen und sich ständig verändernden Welt und wo immer wieder neue Anforderungen sind und plötzlich Dinge passieren, sind Gewohnheiten so kleine Inseln von Sicherheit eigentlich, auf die wir uns verlassen können und Verlässlichkeit. Und das ist so ein bisschen wie so ein externer Herzschrittmacher für das Nervensystem. Die helfen total, dass wir eben nicht mehr die ganze Zeit in dieser Aktivierungsenergie sind, im Sympathikus, der die ganze Zeit aufmerksam sein muss und wo der Körper die ganze Zeit so im Alarmzustand ist, sondern mehr in den Erholungsmodus wechseln können. Und feste Routinen, also Beispiel, du klappst deinen Computer zu, signalisiert dem Nervensystem, okay, jetzt ist irgendwie Anspannung und Aufmerksamkeit und Dauerfokus und ständige Erreichbarkeit ist jetzt vorbei. Wir können jetzt regenerieren oder den nächsten Teil des Tages einläuten, wie auch immer. Unser Gehirn liebt einfach Muster. Ihr kennt bestimmt diese Wechselbilder, wo man so auf ein Bild guckt mit so schwarz-weiß Sachen und dann die einen sehen, ich glaube das bekannteste ist, die einen sehen so einen Kerzenständer und die anderen sehen irgendwie eine Frau oder zwei Gesichter, die sich angucken oder so. Das ist am Ende ja nur eine Kombination von schwarz-weiß, aber unser Gehirn sucht immer automatisch nach Mustern, weil überall da, wo es Muster sieht, also wo wir etwas in einem Bild zum Beispiel erkennen, ist das immer wieder ein Signal, hey, du weißt, was das ist, du kannst das einschätzen und dadurch minimiert sich sozusagen die Gefahr, die davon ausgeht. Ist jetzt natürlich bei so einem Schwarz-Weiß-Bild gesprochen, vielleicht ein bisschen weit gedacht, dass das eine Gefahr sein könnte, aber das Gehirn macht das einfach automatisch, weil das evolutionsbiologisch so in uns angelegt ist. Und noch ein wichtiger weiterer Grund, warum Gewohnheiten wirklich gut sind für uns, ist, dass wir unsere sogenannte Ego-Depletion schonen. Ego-Depletion ist ein Begriff aus dem Englischen oder auch wenn man das googelt, dann findet man dazu sehr viel Artikel und Forschung. Das bedeutet so viel wie, Selbst Erschöpfung oder sozusagen abnehmende Selbstkontrolle. Ganz kurz dazu, was heißt das damit überhaupt auf sich? Das besagt, also die Theorie der Ego Depletion besagt, dass unsere Selbstbeherrschung sozusagen wie ein Muskel ist und wenn wir den ganzen Tag benutzen, uns also den ganzen Tag disziplinieren müssen und immer wieder darauf achten müssen, bestimmte Dinge so zu tun oder nicht zu tun, dann erschöpft dieser Muskel irgendwann die Selbstbeherrschung. Und am Ende des Tages ist logisch, dieser Muskel irgendwann erschöpfter, als er noch zu Beginn des Tages war. Wenn man sich also den ganzen Tag schon total stark beherrschen musste und disziplinieren musste und ganz viel so absichtlich versuchen musste zu steuern und es eben nicht routiniert und gewohnt war, dann hat man abends nicht mehr so viel Selbstbeherrschung übrig. Ne? Muskel ist erschöpft und dann greift man vielleicht eher mal zu Süßigkeiten oder zu dem Glas Wein oder so, wo man sich eigentlich vorgenommen hat, das nicht zu tun. Ja, und Routinen führen dazu, dass wir eben nicht so viel dieser Selbstbeherrschung brauchen, weil wir einfach nicht mehr darüber nachdenken. Das heißt, wir können auch nicht so schnell in diese Selbsterschöpfung, in die Ego-Depletion rücken. Das kann man auch so ein bisschen größer denken, also geht es jetzt nicht nur um einzelne Tage, sondern in der Forschung zeigt sich zum Beispiel auch, dass wenn man gerade sehr stressige Phasen hat, ne, es braucht ja auch sehr viel Selbstkontrolle, da noch die Dinge, so die Bälle in der Luft zu halten, dann ist es oft besonders schwer, dann auch noch eine neue Sportroutine beispielsweise zu machen, weil das auch wieder sehr viel Selbstkontrolle braucht. Oder es ist auch besonders schwierig, dann die Ernährung umzustellen, weil auch das braucht sehr viel explizite Selbstkontrolle. Und das ist so dieser Hintergrund von Ego Depletion, dass wenn wir wirklich etablierte, gesunde, gute Routinen haben, dann passieren die ganz von selbst und dieser Selbstkontrollmuskel, der wird dann nicht so stark erschöpft. Neben diesen Aspekten, also vor allen Dingen, dass es unsere Ressourcen spart, unsere Selbstkontrolle schont und einfach Stress reduziert, können wir noch einen weiteren wichtigen Teil sehen, warum Gewohnheiten wichtig sind, nämlich es ist ein Fundament der Identität, die wir haben. Also James Clear, den hatte ich ja auch in der Folge zu Fokus und Klarheit schon mal erwähnt, verlinke ich auch gerne nochmal. Der sagte mal, Gewohnheiten sind eben nicht nur das, was wir tun, also dieser ausführende Teil, sondern sie sind auch ein Beweis dafür immer wieder, wer wir sind. Zum Beispiel, jedes Mal, wenn du deinen Sport machst, dann gibst du quasi ja ein Signal oder eine Stimme für den Menschen ab und formst diesen Menschen mehr, der du eigentlich sein willst. Ne? Zum Beispiel, ich bin jemand, dem meine Gesundheit wichtig ist. Ne? Das ist das, was dahinter steht. Es geht nicht nur ums Tun, sondern auch dessen, darum, womit wir uns da identifizieren. Und das wiederum stärkt natürlich die Selbstwirksamkeit, weil wir uns nicht mehr nur als so Getriebene unserer Umstände durch die Welt bewegen und einfach nur ausführen und tun, sondern wir zu aktiven Gestaltern und Gestalterinnen unseres Lebens werden. Und das ist ganz zentral, ne? Dass es einfach mehr ist als einfach nur habe ich getan und abgehakt, yay. Ne? Sondern es ist einfach ein Teil unserer Identität. Die große Frage ist jetzt also, wie können wir denn dafür sorgen, dass wir Gewohnheiten entwickeln, die eben auch bleiben? Ein Grund, warum Gewohnheiten ganz oft nicht haften bleiben, ist die sogenannte Intentionsverhaltenslücke. Also man weiß theoretisch genau, was zu tun ist, aber man tut's einfach nicht. Ne, kennt ihr? Ich wüsste, ich sollte es eigentlich so und so machen, aber ich mache es einfach nicht. Und auch in Studien zeigt sich, dass die alleinige Absicht, etwas zu tun, nur ungefähr 20-30% der tatsächlichen Veränderung im Verhalten erklärt. Ne, also relativ wenig. Die Absicht reicht alleine nicht, die Intention. Ein paar Beispiele für diese Intentionsverhaltenslücke. Du nimmst dir zum Beispiel vor, jeden Morgen jetzt 10 Minuten zu meditieren und dann drückst du aber um 7 Uhr morgens doch 3-mal auf den Snooze-Button und dann checkst du direkt deine Mails, weil dein Handy da irgendwie ist. Und dann war irgendwie zwar die Absicht da, aber der Autopilot, also snoozen und direkt zum Handy greifen, der war stärker. Oder anderes Beispiel, du weißt, dass du nach vielleicht 2 Stunden Arbeit unbedingt eine Pause brauchst, um klarer denken zu können. Und dann bist du aber gerade um 11 Uhr total im Tunnel und dann arbeitest du irgendwie bis 14 Uhr durch und danach dröhnt dein Kopf total. Und was hier fehlt, ist ein Auslöser, der diese Absicht, ich sollte eigentlich eine Pause machen, also diese Intention, in eine tatsächliche Handlung übersetzt. Wichtig, ich wage mal zu behaupten, dass für die meisten von euch, die hier zuhören, nicht unbedingt ja fehlende Disziplin der Grund ist, warum wir Dinge oft nicht tun, also warum die Absicht nicht übersetzt wird in das tatsächliche Verhalten. Das ist ja ganz oft die Story, die wir uns erzählen. Ich bin einfach nicht diszipliniert genug. Daran liegt es aber ganz oft nicht, sondern ich bin der festen Überzeugung, dass bei den meisten hier das einfach eine Überlastung von Ressourcen ist, dass der Alltag einfach zu voll, zu stressig ist, zu viel ist und deswegen kaum noch Platz ist und Kapazität ist, noch etwas anderes, Neues zu machen, ne? Weil unter Stress natürlich das Autopilotensystem eher übernimmt, weil wir wollen ja Ressourcen und Energie sparen und deswegen greifen wir eher auf etablierte Verhaltensweisen zurück, als jetzt noch eine neue Verhaltensweise, neue Gewohnheit ans Steuer zu holen. Ne? Diese Absicht, die wir dann haben, die erfordert einfach zu viel Energie. Außerdem ist es oft nicht wirklich konkret genug, unsere Vorhaben. Also wenn wir jetzt einfach nur sagen, ich will mehr Pausen machen, ist das erstmal eher ein Wunsch, aber nicht unbedingt ein konkreter Plan. Plus, es kommt noch dazu, dass wir ja oft so ja situative Barrieren haben. Ne? Also es wird plötzlich ein Termin reingeschoben, können wir nichts machen, weil das von außen vorgegeben ist. Oder Kind schreit total und dann werden die ganzen guten Vorsätze direkt gesprengt. Wir brauchen also, wenn wir neue Gewohnheiten etablieren wollen, mehrere Aspekte in dieser Rechnung, damit die aufgeht. Also wir brauchen nicht nur die Motivation, ich will gerne mehr Sport machen, also die Absicht und eine Aktion dahinter. Ich tue das jetzt auch. Na, es ist denn das, was wir dann bis Mitte Januar tun und dann wieder schleifen lassen ab dem Quitter's Day, weil das Leben einfach dazwischen kommt. Sondern wir brauchen einen ganz entscheidenden weiteren Aspekt, nämlich die sogenannte Volition. Das übersetzt sich so ungefähr, bedeutet so viel wie Umsetzungskompetenz. Es geht also darum, dass wir zum einen wirklich planen, ne, dass diese Wünsche ein konkreter Plan werden und dass wir Schwierigkeiten vorhersehen und in diesen Plan mit so mit einbauen, dass wir sagen, okay, wir tun alles, damit wir die abschirmen können oder dass, wenn sie eintreten, wir vielleicht andere alternative Pläne haben. Und etwas, wovon ich wirklich ein Riesenfan bin, ist, dass wir neue Gewohnheiten immer sichtbar machen müssen. Also sowas wie, dass wir uns zum Beispiel jeden Tag abkreuzen, indem wir was geschafft haben und das irgendwie am Kühlschrank hängt oder so, soll man wirklich täglich vor sich haben, um einfach auch seinen Fortschritt zu sehen. Dazu teile ich aber später dann in der Wundertüte nochmal eine super hilfreiche App. Schauen wir uns also mal an, was man jetzt tun kann, damit wir diese Lücke zwischen der Absicht, der Intention und dem Verhalten schließen können, kleiner machen können und möglichst oft, möglichst einfach in die Umsetzung kommen, weil darum geht es ja, ne, dass wir es wirklich dann am Ende auch regelmäßig machen. So, das erste Wichtige davon sind die Wenn-Dann-Pläne. Das ist eine sehr gute, auch wissenschaftlich belegte Methode, ursprünglich von Peter Gollwitzer. Man verknüpft da immer eine bestimmte Situation mit einer Handlung. Also, ne, die Struktur ist, wenn eine Situation X eintritt, dann werde ich Verhalten Y machen. Beispiel: Wenn ich das Büro verlasse und zum Auto gehe, dann schalte ich mein Handy für 10 Minuten auf Flugmodus, damit ich bewusst runterfahre. So, warum wirkt das jetzt? Ne? Das Gehirn wird natürlich dadurch mehr programmiert bei einem Reiz. Also ich erreiche das Auto, automatisch diese Reaktion, den Flugmodus auszulösen, sodass du mit der Zeit weniger Willenskraft dafür brauchst. Es wird dann irgendwann automatisiert. Zweiter Punkt, um diese Intentionsverhaltenslücke zu schließen, und das finde ich wirklich einen grandiosen Ansatz, den ich selber auch viel mache, ist das sogenannte Habit Stacking, also das Stapeln von Routinen. Bedeutet so viel wie, du suchst dir eine bestehende Routine, die wirklich so felsenfest in deinem Alltag schon steht, und dann stapelst du eine neue Gewohnheit drauf oder du dockst sie quasi mit dran. Beispiel, du hast vielleicht deine Kaffeemaschine morgens gestartet, das ist die bestehende Routine, und dann atmest du erstmal kurz 2 Minuten mit geschlossenen Augen tief durch. Das ist die neue Routine. Oder Klassiker, Zähne putzen. Ne? Während du Zähne putzt, überlegst du vielleicht, wofür du heute dankbar bist. Eine kleine Dankbarkeitspraxis in etwas eingebunden, das was sowieso eine Gewohnheit ist. Oder du, wenn du dich zum Beispiel an den Schreibtisch setzt und deinen Rechner anmachst, dann schreibst du erstmal eine einzige Sache auf einen Zettel, die heute für dich Priorität hat. Diese eine Sache, ne? Ist auch eine neue Routine, wo du mehr von diesem reaktiven Modus in den aktiven gestaltenden Modus kommst. Und noch ein Beispiel, weil ich das so mag. Wenn du abends dein Handy an das Ladekabel hängst, also es quasi dann in dem Moment, wo es andockt, dann nennst du dir im Kopf nochmal so einen Erfolg des Tages, auf den du stolz bist, oder du reflektierst vielleicht einmal ganz kurz, was dir denn heute Energie geschenkt hat, so als Analogie zum, ich stecke jetzt mein Handy an den Strom, auch nochmal zu gucken, was war denn heute etwas, wovon ich Energie gewonnen habe. Also das, was das macht, dieses Habit Stacking, das Andocken von neuen Gewohnheiten an bestehende Gewohnheiten, ist, dass du diese neuronale Autobahn, die du im Gehirn schon hast, also dass das total automatisch läuft, ne, wo die Reize einfach so hochautomatisiert in Hochgeschwindigkeit runterfahren, weil das so easy und so oft schon vom Gehirn gemacht wurde, dass dieser alten Gewohnheit, diese Autobahn mit einer neuen Gewohnheit verbindest, das quasi wie so eine Art neue Auffahrt ist für die Autobahn. Und das hilft einfach, dass diese Gewohnheiten einfacher umgesetzt werden. Eine weitere Methode, um Gewohnheiten zu etablieren, ist das sogenannte Nudging. Bedeutet so viel wie so anstupsen. Heißt, dass du deine Umgebung oder deine Situation so gestaltest, dass das, was du machen möchtest, wirklich so einfach wie möglich ist. Also der Einstieg so easy wie möglich ist und du so wenig Widerstände wie möglich hast. Also wenn du zum Beispiel abends nicht mehr arbeiten möchtest, dann heißt das, leg den Laptop in einen anderen Raum. Oder wenn du sagst, ich möchte jetzt immer morgens Sport machen, dann legst du die Kleidung für den Sport am nächsten Tag am Abend davor schon bereit, sodass du morgens gar nicht erst überlegen musst, oh, ziehe ich jetzt meine Sportsachen an oder nicht, sondern die liegen da einfach schon bereit. Ne? Dieses Anstupsen sozusagen, dass die Einstiegshürde so klein wie möglich ist. Und damit reduzierst du auch ganz nebenbei übrigens die Anzahl von Entscheidungen, die du treffen musst. Und wir wissen ja, Entscheidungsmüdigkeit ist etwas, was uns oft hindert, neue Gewohnheiten zu etablieren. Ne? Also dadurch machst du es dir selber einfach leichter. Und noch ein weiterer und auch letzter Tipp ist, dass du so klein denkst wie möglich, aber immer groß träumen darfst. Also das Credo ist wirklich think small, dream big, und versuche erstmal deine neue Gewohnheit so klein zu gestalten, wie es irgendwie möglich ist, dass sie wirklich in nur ganz wenigen Minuten gemacht ist, weil der allerschwerste Teil ist meistens der Anfang, der Start. Und wenn aber die Hürde für den Anfang sehr niedrig ist, dann hat dein innerer Schweinehund eigentlich keine Chance. Wenn du also sagst, hey, ich will jetzt nicht vielleicht sagen, ich will jetzt jeden Tag 20 Minuten Yoga machen, sondern ich möchte gerne 3 Minuten Yoga machen, ne? Das ist viel einfacher und da wird irgendwann meistens ganz von selber, werden 10 Minuten draus, dann werden 15 Minuten draus, dann werden 20 Minuten draus. Aber das Ziel sind erstmal immer nur diese 3 Minuten. James Clear sagt auch immer sehr schön, make it so easy that you cannot say no. Diese Gewohnheit muss so leicht für dich umsetzbar sein, dass du selbst an stressigsten Tagen nicht sagen kannst, oh nee, das kann ich heute nicht mehr machen. Ne, 3 Minuten hat jeder. Und das ist ganz wichtig. Ne? Auch diese kleinen Gewohnheiten, auch wenn sich das erstmal anfangs so anfühlt wie, oh hä, aber es sind ja nur 3 Minuten, I mean, da kommen wir jetzt echt nicht weit mit. Aber diese kleinen Gewohnheiten haben einen Zinseszinseffekt. 3 Minuten Yoga am Tag sind über ein ganzes Jahr hinweg schon mal 18 Stunden. Und das sind 18 Stunden, in denen du deine Identität mehr formst, in denen du deinen Werten nachgehst. Wenn du zum Beispiel sagst, meine Gesundheit ist mir wichtig oder meine Ausgeglichenheit oder was auch immer das ist. Und Es gibt dir vor allen Dingen Mikroerfolge und das stabilisiert und unterstützt dein Belohnungssystem, ne, dass du immer wieder das Gefühl hast, yes, heute habe ich es geschafft. Und auch wenn es nur ganz klein ist. Das meiste, am allerhäufigsten scheitern neue Gewohnheiten daran, dass einfach das zu groß gedacht ist und die Hürde zu groß ist. Und das kann man ja wirklich beeinflussen. Das ist ja nichts, was irgendwie extern bedingt ist, sondern das haben wir komplett selber in der Hand. Und selbst wenn du irgendwann dann schon bei 10 oder 15, 20 Minuten Yoga bist und dann ist es eine super stressige Woche und dann plötzlich machst du es nicht mehr und dann machst du dir irgendwie Vorwürfe und so, dann kannst du immer noch wieder zu der kleinen Version zurückkehren und nochmal gucken, okay, was steckt da für mich eigentlich dahinter? Mir ist Selbstfürsorge wichtig. Vielleicht schaffe ich heute 3 Minuten Yoga und selbst wenn ich das nicht schaffe, weil ich in einem Moment dran denke und dann im nächsten Moment denke ich schon wieder an was anderes und es ist schon wieder verflogen, dann kannst du dich trotzdem fragen, hey, was habe ich denn heute woanders vielleicht? Wo habe ich da mir was Gutes getan? Ne? Es muss ja nicht auf Teufel komm raus diese eine Sache sein, sondern wenn du weißt, mein Wunsch oder dieser Teil meiner Identität dahinter ist, dass mir Selbstfürsorge, Balance und Gesundheit wichtig ist, dann kommt es nicht auf diese eine Sache an, aber vielleicht auf darauf, dass du etwas anderes hast, was du in dem Tag gemacht hast, auch wenn es noch so klein ist. Ne? Und dir das nochmal klar zu machen, dass das nicht sofort ein Scheitern ist, ne? Auch wenn du vielleicht schon so und so weit gekommen bist, sondern vielmehr ein, das ist der Lauf des Lebens und du kannst aber diesen Werten und auch dem, was deine Identität ausmacht, trotzdem treu bleiben. Das schließt sich nicht aus, ne? Also da solltest du wirklich versuchen, liebevoll mit dir umzugehen, ne, und gucken, Mensch, was habe ich denn heute woanders vielleicht hinbekommen? Generell, wenn es schwierig wird für euch, ne, also wenn du sagst, hey, das ist, ich lasse irgendwie was schleifen oder ich werde so rückfällig, ne, in meine alten Muster, bleib dran, lass dich nicht entmutigen. Mein Credo ist da immer, so ein Rückfall ist kein Reinfall. Also nur weil du es vielleicht jetzt wieder eine Weile nicht so gut hast verfolgen können, heißt das ja noch lange nicht, dass du eine komplette Versager, Versagerin bist, sondern du kannst es eher als einen Anlass nehmen zu überlegen, hey, okay, habe ich mir vielleicht zu schwere Ziele gesetzt? Ne? Hatte ich vielleicht viel Stress? Waren die Hürden zu groß? Auch ein Klassiker. Ne? Also wenn du zu schwere Ziele hast zum Beispiel, dann versuch es wieder kleiner zu machen. Ne? Wenn du eine Phase hast, in der stressig ist, versuch es kleiner zu denken, damit es so einfach ist, dass du es jeden Tag machen kannst und du nicht mehr Nein sagen kannst. Wenn du zu viel Stress hattest, auch wieder kleiner denken oder vielleicht auch die Frequenz ändern. Muss etwas wirklich jeden Tag passieren oder auch versuchen, nicht so stark an Perfektion festzuhalten, weil das setzt uns ja oft noch mehr unter Druck und das können wir nun wirklich, wenn wir gestresst sind, echt überhaupt nicht gebrauchen. Oder wenn du sagst, ja, die Hürde ist irgendwie zu groß, der Einstieg fällt mir schwer, kannst du nochmal gucken, hey, liegt entweder meine Motivation dahinter doch ein bisschen quer oder muss ich ein bisschen am Ablauf feilen, ne? So Thema Nudging und Habit Stacking, vielleicht ist da noch was zu verändern, was es dir leichter macht. Aber vor allen Dingen sei wirklich gutmütig, sei liebevoll mit dir selbst. Aus Druck und ich muss das machen, ist selten was Gutes für die Psyche entstanden. Es geht vor allen Dingen darum, dass es zu dir passt und dass du dir auch erlauben kannst, wieder Veränderungen und Anpassungen vorzunehmen. Jetzt habe ich dir noch, wie versprochen, 3 Vorschläge für neue Mental Health Routinen mitgebracht, die, wie gesagt, keine Selbstoptimierung sein, sondern die sollen dir vor allen Dingen ein gutes Gefühl geben. Und deswegen könnt ihr euch jeder vielleicht eins aussuchen davon, was ihr mal für euch probieren möchtet. Also, erstes ist beim Zähneputzen mal bewusst an die Tadas und nicht an die To-Dos denken. Also was wir uns dazu nutzen machen, ist, es gibt ja den sogenannten Zeigarnik-Effekt. Wir erinnern meistens eher Dinge am Ende des Tages, die wir nicht erledigt haben, als solche, die wir erledigt haben. Also wir sehen nur das vor uns, was wir alles nicht getan haben, was noch offen ist. Und das ist ein automatischer Effekt und Was wir dann machen können, ist, dass wir nochmal bewusst unsere Aufmerksamkeit darauf lenken, hey, was sind die Momente, in denen ich heute vielleicht ganz unerwartet eine Situation gemeistert habe, wo ich irgendwie vielleicht plötzlich reagieren musste, wo ich mich flexibel gezeigt habe, wo ich dynamisch durch die Situation gegangen bin, wo ich ganz neue Dinge aus dem Hut gezaubert habe, die Tadas, und gar nicht mehr so sehr darauf gucken, was habe ich heute alles nicht geschafft, sondern was habe ich denn heute alles geschafft? Ne? Das braucht ein bisschen mehr Aufwand mental, weil es uns einfach nicht so nahe liegt, auf das zu gucken, was gut läuft, sondern wir eher darauf gucken, was ist vielleicht noch nicht da. Aber ist vielleicht ein schönes Ritual, das beim Zähneputzen zu tun, weil das machst du ja ohnehin. Ein zweiter Vorschlag, dass du deine Rollenwechsel nochmal bewusster gestaltest. Ne? Viele von euch haben ja vielleicht Familie oder haben verschiedene Abschnitte am Tag, wo sie verschiedene Rollen haben. Und was ich sehr schön finde, ist, inzwischen sollten wir ja alle hoffentlich, wenn wir irgendwie einen neuen Raum betreten oder so, uns einfach ganz automatisch die Hände waschen. Und dass ihr in dieser Zeit, wo ihr eure Hände wascht, mal mental eure vorherige Rolle abwascht, weil manchmal sind diese Wechsel ja so schnell, dass man irgendwie kaum durchatmen kann und euch beim Händewaschen wirklich bewusst nochmal klar macht, okay, ich wasche die jetzt weg, jetzt kommt meine neue Rolle. Vielleicht auch gerne mit Wasser mal über die Unterarme laufen lassen, ne? Weil das ist ja auch etwas, da kann jetzt keiner sagen, oh, irgendwie jemand zieht sich jetzt erstmal für 5 Minuten zurück, sondern Händewaschen machen wir alle. Na, vielleicht kannst du das auch mit einem Mantra verknüpfen. Ne? Also zum Beispiel sowas wie, hey, ich bin voll und ganz da, wo ich jetzt gerade mit meinem Körper bin. Dir das nochmal so sagen, während du da deine Hände wäschst und auch vielleicht deine Unterarme wäschst, weil das einfach ein sehr angenehmes Gefühl ist auf den Armen und dir vielleicht nochmal signalisiert, so es ist jetzt kein gewöhnliches Händewaschen, sondern es ist mein Rolle-Abwaschen-Ritual. Mein dritter Vorschlag für dich ist, dass du die 2-Minuten-Regel mal für dich nutzt. Und zwar, dass du guckst, was kann ich heute in 2 Minuten für mich machen? Und zwar in einem Moment, den du vielleicht ohnehin hast, wo etwas ungefähr 2 Minuten dauert. Also Beispiel so lange, bis der Wasserkocher kocht. Ne? Habe ich sehr, sehr schön gelernt von Patrick Broom, dem Yogalehrer. Fand ich eine sehr schöne Metapher. Oder aber während die Mikrowelle 2 Minuten an ist. Oder während ihr eure Hände wascht und wieder abtrocknet. Die hatten wir ja gerade schon, diesen Moment am Tag. Oder während ihr an der roten Ampel steht. Oder während die elektrische Zahnbürste läuft. Also irgendetwas, was 2 Minuten dauert. Und dann wirklich mal zu überlegen, was gibt es, was ich gerade für mich tun kann. Sei es vielleicht eine schöne Erinnerung rauskramen. Oder den Lieblingssong anmachen. Oder einfach nur 2 Minuten tief atmen und die Augen mal zumachen. Alle Reize mal minimieren oder auch 2 Minuten sich ganz bewusst mal eincremen. Ne, oft ist es ja so, wie nach dem Duschen, dass man da irgendwie auch so sein Programm irgendwie abspült, aber nochmal bewusst so richtig spürt, so ganz achtsam, Mensch, wie kann ich meinen Körper gerade nochmal bewusster spüren, wie kann ich dem gerade was Gutes tun durch vielleicht bestimmte Massagebewegungen oder so. Also kümmert euch da wirklich sehr liebevoll um euch in Momenten des Alltags, die ohnehin schon da sind. Ne? Und jetzt denkt ihr vielleicht bei diesen 3 Vorschlägen, ah, tolle Inspiration und gleich ist die Folge zu Ende und schwupps ist der Alltag wieder da und dann ist alles wieder weggepustet. Deswegen überleg mal, was von diesen 3 möchtest du jetzt für dich auswählen und damit das jetzt nicht nur ein guter Vorsatz bleibt, müssen wir also dafür sorgen, dass wir jetzt die Brücke von Kopf zum Herzen schließen und auch, dass es natürlich in deine persönliche Umgebung passt. Ne? Also schau nochmal, warum möchte ich das machen? Ne? Das soll ja was Schönes für euch sein. Es soll nicht eine Aufgabe sein, es soll etwas wirklich Schönes für euch sein. Und überleg dir, warum ist mir das wichtig? Zum Beispiel, ich möchte die 2-Minuten-Regel nutzen, weil ich mein Nervensystem beruhigen möchte und Stress reduzieren will. Ne? Also zum Beispiel möchte ich gerne 2 Minuten am Tag mal bewusst atmen. Und wir wissen ja, dass auch dazu gehört, dass wir Schwierigkeiten antizipieren sollten und aus dem Weg räumen sollten. Und das kann natürlich durchaus sein, dass wenn ich jetzt sage, oh, ich möchte jetzt immer, wenn der Wasserkocher kocht, immer 2 Minuten währenddessen bewusst atmen, ne? Kann aber sein, dass ich vielleicht super spät dran bin und dann währenddessen mir irgendwie versuche, mein Brot zu schmieren, weil dann muss ich irgendwie schnell los oder so. Dann kannst du überlegen, hey, okay, wie kann ich denn vielleicht kleiner denken? Ne? Zum Beispiel, dass ich wenigstens 3 bewusste Atemzüge mache. Dauert 15 Sekunden, die hat wirklich jeder. Und damit haltet ihr das Versprechen euch selber gegenüber, dass ihr das macht, aber eben die Dosis einfach ein bisschen anpasst. Also die Kontinuität der Gewohnheit ist immer wichtiger als die Dauer. Hauptsache, es gibt eine Regelmäßigkeit, weil das ist das, was die kleine, was die Verbindung, den kleinen Trampelpfad im Gehirn, der da entsteht, wenn neue Verknüpfungen entstehen. Am Anfang ist das so ein ganz kleiner Trampelpfad und irgendwann geht das über in so eine Autobahn. Irgendwann ist das so automatisch, dass man einfach da lang rennen kann und sich nicht mehr mühselig durch das Gestrüpp kämpfen muss. So funktionieren unsere Verbindungen im Gehirn. Ein anderes Beispiel, was passieren kann an Schwierigkeiten, ist, dass ihr vielleicht das einfach vergesst, ne, dass ihr es euch vornehmt und dann ist es irgendwie plötzlich wieder weg. Könnt ihr auch mal überlegen, hey, vielleicht könnt ihr ein oder zwei so Klebepunkte an diese 2-Minuten-Orte packen. Diese kleinen bunten Klebepunkte, die gibt's ja oft in so Papeterieläden zu kaufen. Zum Beispiel an den Wasserkocher so einen Punkt kleben oder an die Mikrowelle eben. Ne? Also indem man das verteilt, dass das ein bisschen mehr Stupsen ist, das Nudging, das Wort hat mir gerade gefehlt, und ihr dadurch es einfach etwas besser planen könnt. Oder was es vielleicht auch noch gibt an Schwierigkeiten, ist, dass du so einen mentalen Widerstand entwickelst. Ne? Das bringt doch eh nichts. Die 2 Minuten machen irgendwie jetzt nichts an meinem Stresslevel. Und da geht es dann eher darum, dass du dieses Ritual für dich als etwas Positives abspeicherst. Ne? Dass du dir vielleicht am Ende dieser 2 Minuten in Ruhe atmen mal so einen mentalen High Five gibst, der deine Motivation dahinter nochmal anspricht. Einfach so selber sagst, hey, gut gemacht. Du hast gerade dein Nervensystem beruhigt, du hast deinen Stress reduziert. Und das müssen wir erstmal ja einprogrammieren für uns, dass es etwas Positives ist. Vielleicht ist es nochmal so eine schöne Affirmation in dem Moment, was dir helfen kann, dabei zu bleiben. Ihr merkt schon, es gibt da viele Richtungen, noch viele Schwierigkeiten. Was ich euch total empfehlen kann, ist, dass ihr das mal mit einer KI eurer Wahl durchspielt, dass ihr euch eine Gewohnheit raussucht, kann jetzt eine sein, die von mir vorgeschlagen ist, aber auch eine ganz andere, und es dort mal angebt und dass ihr dann erstmal die Motivation reflektieren möchtet mit der KI, die kann euch da super helfen, dass ihr es B so klein wie möglich machen wollt. Das müsst ihr da unbedingt sagen, damit das auch wirklich möglichst klein gedacht wird. C, dass ihr gerne Habit Stacking machen wollt. Das hilft ja sehr, dann etwas Bestehendes anzudocken. Und D, dass ihr gerne Schwierigkeiten antizipieren wollt. Das kann auch helfen, da verschiedene Ideen zu bekommen, weil manchmal kriegt man ja selber nicht so, kann man nicht in alle Richtungen denken. Eine KI kann einem dann nochmal gute Impulse geben von Dingen, die man vielleicht selber nicht so auf dem Plan hat. Genau. So, und jetzt kommt vielleicht noch ein Hinweis, der ich vielleicht ein bisschen irritiert. Und zwar bin ich persönlich der Meinung, dass diese neuen Gewohnheiten, diese Vorsätze nicht unbedingt immer jetzt im Jahr passieren müssen. Es kann auch zu einem ganz anderen Zeitpunkt sein. Ich habe natürlich diese Folge schon auch bewusst auf diesen Zeitpunkt jetzt gelegt, aber ich bin der ganz felsenfesten Überzeugung, dass wir jederzeit anfangen können, etwas anders zu machen, etwas neu zu machen und dass auch manchmal bestimmte Kontexte uns dabei helfen können. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich bin jedes Jahr eine Weile im Ausland und ich selber nutze diese Zeit im Ausland immer sehr, damit ich mal so neue Dinge verprobe und dann schaue, ob ich sie automatisch mitnehme, ob ich sie quasi in meinen Koffer wieder mit packe. Und zwar bin ich zum Beispiel dieses Jahr habe ich angefangen, jeden einzelnen Morgen spazieren zu gehen im Ausland, weil mir das irgendwie total gut getan hat. Und das war dann für mich irgendwann so natürlich drin, dass ich nach Hause gekommen bin, wieder nach Deutschland und war wirklich so, es fehlt mir richtig krass, ich muss das jeden Tag machen. Und seitdem ist es eine ganz feste Routine von mir. Ich habe doch auf Instagram meinen Reel dazu geteilt, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Aber das finde ich auch manchmal ganz schön, sich da so seine Zeitspannen zu überlegen, wann es vielleicht auch für einen selbst ein guter Zeitpunkt ist, mal neue Dinge auszuprobieren. Das muss ja nicht alles im Januar passieren. Jetzt habe ich ja bei all den Gewohnheiten, die ich jetzt hier genannt habe, immer Gewohnheiten dabei gehabt, die darauf basieren, dass wir etwas Neues machen. Ne? Und ich möchte aber trotzdem auch nochmal dafür sensibilisieren, das gibt es ja im Januar auch sehr häufig, dass wir auch bewusst auf etwas verzichten können. Also viele verzichten ja zum Beispiel eine Weile auf Alkohol oder auf Zucker oder so. Und ich plädiere wirklich dafür, Verzicht hat so einen wunderbaren, großen Zauber. Und in ganz vielen Kulturen gehört Verzicht ja auch total stark dazu. Also zum Beispiel Fasten, ne? Oder auch bei Ernährung ist es ja sehr oft so, dass es vielleicht freiwillige oder unfreiwillige Beschränkungen gibt. Wenn ihr dazu eine ausführliche Folge haben wollt, weil bei Verzicht gibt es nochmal andere Besonderheiten als jetzt bei neuen Dingen hinzuholen, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare bei Spotify, dann kann ich dazu wirklich sehr gerne auch nochmal eine Folge machen. So, und jetzt zum Abschluss, um diese Frage wirklich mal ein für alle Mal zu klären, wie lange dauert es eigentlich, bis eine Gewohnheit fest eingeschliffen ist? Das Internet streitet sich ja darüber. Es wird ja sehr oft genannt, mal hier 100 Tage, 66 Tage und so weiter. Diese Zahl der 66 Tage, die geht auf eine Studie von Philippa Lally und ihren KollegInnen zurück. Die hatte 96 Personen über 12 Wochen hinweg beim Aufbau von so einfachen Alltagsgewohnheiten begleitet. Also zum Beispiel mehr Wasser trinken oder nach dem Frühstück Sport machen und so weiter. Und in dieser Studie hat es im Mittel 66 Tage gebraucht, bis sich das Verhalten für die meisten weitestgehend automatisch angefühlt hat. Aber die Spannweite war sehr, sehr groß. Diese 66 Tage war ein Mittelwert, aber je nach Person und je nach Verhalten hat es zwischen 18 und 254 Tagen gedauert, bis dieses Verhalten wirklich automatisch war. Ich meine, 254 Tage, das sind mehr als zwei Drittel des Jahres, das ist wirklich lang. Also 66 Tage, das sind der statistische Durchschnitt, aber es ist kein fixer Schwellenwert. Es kommt sehr stark auf die Art der Gewohnheit an, auf den Kontext, auf persönliche Faktoren, wie die emotionale Bedeutung dahinter zum Beispiel oder auch wie gut einem Selbstkontrolle gelingt. Ist also da sehr variabel. Es gibt auch ein sehr großes Review tatsächlich, ein wissenschaftliches Review, was ja viele verschiedene Studien zusammenfasst und eine Überblicksarbeit darüber gibt. Und da hat sich zum Beispiel gezeigt, dass die individuelle Spanne, bis sich eben neue Gewohnheiten entwickelt haben, zwischen 4 und 335 Tagen bewegt. Ne? Also wirklich ganz wenige Tage bis hin zu fast einem Jahr. Die Spanne ist einfach sehr groß. Ne? Es geht darum, dass Menschen, glaube ich, am Ende so in ungefähren Zeitraum von 2 bis 5 Monaten einplanen sollten, damit neue Gewohnheiten wirklich richtig gut automatisiert werden. Also wir nicht mehr darüber nachdenken, die Schwelle einfach nicht mehr da ist und alle anderen Tageszahlen sind so nicht pauschal für jede Gewohnheit einfach anwendbar. Es ist etwas sehr Individuelles. Was sich aber sehr, sehr durchgängig zeigt, wissenschaftlich, ist, dass wer sehr regelmäßig in einem sehr stabilen Kontext immer wieder eine neue Gewohnheit wiederholt, dann führt das meistens zu so einer sogenannten asymptotischen Anpassungskurve. Heißt, am Anfang geht das Automatisieren sehr, sehr schnell. Also relativ steil wächst die an, die Kurve. Da sind wir relativ schnell, dass es uns gelingt. Und dann irgendwann später flacht die allmählich ab. Das ist so ein ganz Typisches. Also Fortschritt ist nicht linear. Ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen, ne? Am Anfang machst du oft die größten Fortschritte und dann geht es darum, dran zu bleiben, damit es wirklich in Fleisch und Blut übergeht. Ich bin sehr gespannt, welche Mental Health Routine oder welche andere mini kleine Routine ihr jetzt etabliert, dieses Jahr oder irgendwann mitten im Jahr. Schreibt mir das sehr gerne mal, das würde mich sehr interessieren. Ask me anything. Ja, die heutige Frage, die kam von euch, nämlich wie kann ich mich besser abgrenzen, insbesondere vom Beruf versus Familie und Privatleben. Und dazu habe ich drei kurze Tipps dabei, kann auch gerne nochmal eine längere Folge dazu machen. Also erstens, es ist total wichtig, dass ihr kognitiv Dinge ablegt. Also dass ihr gerade am Ende des Arbeitstages wichtige Aufgaben oder auch so Unerledigtes nochmal notiert, damit ihr das nicht die ganze Zeit mental so als Tab offen habt im Gehirn, sondern wir wirklich es mental abwickeln können und loslassen können. Das ist ganz wichtig. Zweiter Punkt, versuche deine Rollenwechsel wirklich bewusst zu gestalten und dadurch auch dieses Entkoppeln vom einen in die andere Rolle ein bisschen bewusster zu machen, dass du auch wirklich da ein klares physisches Übergangsritual hast. Ne? Ich habe vorhin ja schon vom Händewaschen gesprochen, das kann ein physisches Übergangsritual sein. Für manche ist es auch, dass sie zum Beispiel ihre Klamotten wechseln. Das ist für mich so ein Klassiker, wenn ich zu Hause bin, ziehe ich erstmal meine bequeme Hose an. Oder dass man vielleicht irgendwie einen kleinen Spaziergang macht oder so. Also das hilft sehr gut und es ist auch wissenschaftlich sehr gut bewegt, dass diese bewusste Trennung durch eben ein physisches, eine physische Routine dem Gehirn signalisiert, so von einem Modus schalten wir jetzt in den anderen Modus. Und drittens, dass du auch eine klare physische Trennung machst, dass du zum Beispiel klare arbeitsfreie Zonen hast, ne? Also Arbeitsgeräte oder auch Benachrichtigungen, dass die einfach aus sind, also zum einen woanders liegen und auch Benachrichtigungen wirklich aus sind, außer Reichweite sind, weil diese ständige potenzielle Erreichbarkeit oder dass ich dann doch nochmal kurz in die E-Mails gehe abends oder so, das verhindert nicht nur, dass du, ja, dass deine Rolle so verschwimmt, ne, sondern auch, dass du dich wirklich nicht so gut erholen kannst. Und das solltest du wirklich sehr klar trennen. Ich persönlich habe ja zum Beispiel ein E-Mail-Tool, Boomerang, habe ich in der Folge zu Produktivitätshacks genannt, was mir extrem dabei hilft, dass ich E-Mails nur zu bestimmten Tageszeiten bekomme und zum Beispiel abends gar nicht mehr bekomme, damit ich das einfach aus dem Kopf habe dann und auch gar nicht in die Versuchung komme, dass selbst wenn ich mal auf dieser App lande, irgendwie aus Automatismus, dass ich darin einfach gar nicht sehe, weil diese E-Mails während dieser Zeit nicht sichtbar sind in meinem Postfach. Wundertüte. Ja, heute in der Wundertüte habe ich ein Tool, was mich wirklich enorm darin unterstützt hat, seit über 3 Jahren, um meine Gewohnheiten zu entwickeln und auch zu tracken. Ich dachte da lange, das brauche ich irgendwie nicht, weil ich habe eigentlich von Natur aus relativ viel Selbstdisziplin. Und dann habe ich mal damit angefangen und es ist so cool gewesen, dass ich dachte, okay, es muss einfach ein fester Bestandteil meines Tages sein. Es ging auch ganz natürlich einfach in meinen Tag über. Es ist die sogenannte Streaks App. Also Streaks schreibt sich STREAKS, Streaks und dann App. Und was man daran machen kann, und das liebe ich so, dass man wirklich komplett personalisiert eigene Gewohnheiten darin festhalten kann. Also zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung, vor 22.30 Uhr ins Bett gehen, das ist zum Beispiel bei mir, weil ich einfach davon profitiere, wenn ich früh ins Bett gehe. Und dann kann ich jeden Tag abkreuzen, wenn ich das so gemacht habe. Und das motiviert mich zum einen total, weil es mich so ein bisschen so accountable hält. Ne? Es hält mich ein bisschen mehr, es stärkt die Verbindlichkeit. Und man sieht einfach total cool Statistiken. Also ich kann zum Beispiel super gut sehen, typischerweise am Wochenende sprenge ich das gerne mal. Oder dass ich vielleicht in bestimmten Monaten das mehr schaffe und in anderen weniger. Es gibt mir also einfach einen besseren Überblick und habe nicht nur dieses Gefühl von, ja, ich mache das ungefähr so und so viel oder da und da fällt es mir leichter und da schwerer, sondern du hast auch tatsächliche Daten dazu. Und das finde ich richtig gut, auch so einen Überblick über den Status quo und auch über Veränderungen im Zeitverlauf zu sehen. Das motiviert mich wirklich enorm. Und ich achte einfach auch ganz automatisch viel mehr drauf, weil es eben die Verbindlichkeit so erhöht. Ne? Es war wirklich für mich ein totaler Gamechanger. Kann ich euch sehr empfehlen. Die Streaks-App, die gibt es meines Wissens nach nur für Apple. Aber für Android, habe ich nochmal nachgeschaut, gibt es auch Alternativen natürlich. Was ich gefunden habe, ist der Habit Tracker, Habit Streak heißt das. Ich selber habe keine Erfahrung damit, probiert es aber gerne mal aus. Ich freue mich da auch von euch von Empfehlungen zu hören. Ich finde diese App einfach mega. Damit lasse ich euch mal in dieses frische neue Jahr starten. Hinterlasst mir gerne eine Bewertung, wenn euch diese Folge weitergeholfen hat, wenn sie euch inspiriert hat, wenn sie etwas bei euch hinterlassen hat, womit ihr was anfangen könnt. Ihr könnt euch immer auch gerne mit mir vernetzen über Instagram oder über LinkedIn oder mir da auch schreiben. Und mehr Infos über mich gibt's auf meiner Website evaelisaschneider.com. In diesem Sinne, ganz lieben Dank fürs Zuhören und dass du heute Zeit in deine mentale Gesundheit und deine Gewohnheiten investiert hast. Ich bin Eva und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.